Ja, lieber Samuel, Herr Salomon, liebe Mitglieder des Nachhaltigkeitsrates, es ist mir eine Freude und eine Ehre, hier zu sein. Ich bin jetzt nicht aus Jena gekommen, sondern aus Siegburg. Unser Institut ist in Siegburg, was das Herkommen und das Wiederwegfahren überhaupt so leicht möglich macht an einem Tag, weil wir eben einen öffentlichen Personenfernverkehr haben, der dies erlaubt und jetzt zurzeit auch wieder erlaubt. Das freut mich. Und soweit sind wir, ich freue mich auch sehr in Freiburg zu sein. Ich will auf keinen Fall in den Tonfall wechseln, mit dem ich groß geworden bin in Tübingen und in Stuttgart, weil das ist eine etwas andere Sprache, sodass ich jetzt hier auf das neutralen Hochdeutsch, immer das, was ich dafür halte, mich bewege und hoffe sozusagen, dass ich jetzt auch über den Berg hinweg mental, historisch mit Ihnen kommunizieren kann. Die Frage, die mir gestellt worden ist, ist zugegebenermaßen etwas kompliziert. Ich habe sie ein bisschen gekürzt, damit es überhaupt auf die Präsentation raufpasst. Also was leistet soziale Nachhaltigkeit für die Transformation und Umsetzung der SDGs auf lokaler Ebene? Ich möchte Ihnen folgendermaßen vorgehen. Ich möchte mit einem Beispiel beginnen, und zwar aus dem Norden. Nicht hier aus dem Süden, wo wir gerade sind, sondern aus dem Norden. Das hat einen bestimmten Hintergrund, das bietet sich gut an. Und dann verstehen Sie vielleicht besser, was ich überhaupt mit Ihnen hier besprechen will. Dann möchte ich im zweiten Teil über soziale Nachhaltigkeit als Konzept, als Forschungsprogramm, als kritische Perspektive sprechen und dann drittens zum Thema der Städte eingehen, Nachhaltigkeit der Städte. Da muss ich Ihnen offen sagen, werde ich am kürzesten sein jemals in meinem Impulsvortrag, weil das, was Sie hier machen, wie weit Sie hier sind, auch mit Ihren Freiburger Nachhaltigkeitszielen, das ist ja schon auch im nationalen Maßstab ganz weit oben angesiedelt, sodass ich Ihnen mit Sicherheit nichts zu erzählen habe, was Sie nicht eh schon wissen und dann lieber auf Ihre Fragen reagiere und mit Ihnen ins Gespräch komme, wenn wir die Zeit dazu haben. Ich bin gebeten worden, eine halbe Stunde zu sprechen und nicht länger. Ich werde versuchen, das einzuhalten. Das müsste auch klappen. Sollte ich zu schnell sprechen, was manchmal das Limit ist, wenn man Zeit einhalten möchte. Der Schwabe ist ja zum Sparen verpflichtet. Entschuldigung, jetzt kommt es doch nochmal durch. Ja? Und da spart man eben auch gerne Zeit und leider dann manchmal auch die Verständlichkeit ein. Insoweit muss man aufpassen, dass man nicht Kind mit dem Bade ausgibt. Beispiel aus dem Norden. Beispiel ist Zukunft der Altenhilfe. Warum? Altenhilfe, unser Institut macht ein Projekt mit der Diakonie Schleswig-Holstein über die Zukunft der Altenhilfe in Schleswig-Holstein im Jahr 2030, 2045, ein Szenario-Projekt. Warum machen wir das? Es geht um die Frage, wie kann man eigentlich langfristige Innovationen gestalten? Wir müssen sie gestalten, wir müssen überhaupt eine Idee davon haben. Und die Altenhilfe bietet sich ganz gut an, weil da geht es ja um langfristige Bindungen. Dieses Bundesland im Norden ist das Land mit dem höchsten Anteil von Altenheimplätzen. Will man das weiter ausbauen, möchte man das nicht. Zudem hat es jetzt auch noch eine Jamaika-Koalition. Das hat es damals noch nicht gehabt. Aber die Idee der Zukunft, die Frage nach Zukunft, war da auch schon ein Thema. Und wir machen das Projekt jetzt seit einem knappen Jahr. Es ist sehr interessant, sehr aufschlussreich, ist noch nicht zu Ende. Ich kann Ihnen da nur ein paar Facetten berichten. Aber warum ich das erwähne, die haben das von Anfang an konzipiert als ein Projekt zur Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Wie können wir die Zukunft der Altenhilfe im Lichte der Sustainable Development Goals entwickeln? Das war der Ausgangspunkt. Insoweit dachte ich mir, bringen wir mal als ein Beispiel. Die Frage ist nämlich die, wie können wir überall alt werden? Das Spezielle dieses Fokus ist nochmal, dass der ländliche Raum im Mittelpunkt steckt, was für Sie jetzt in der Stadt auf den ersten Blick natürlich ganz uninteressant ist. Sie wohnen ja hier nicht am Land, Sie wohnen in der Stadt. Wir werden aber sehen, dass der ländliche Raum und die Stadt schon auf eine interessante Weise miteinander verwoben werden und dass bestimmte Fragen, die wir hier herausgefunden haben, auch für Sie von Interesse sein werden. Das Projekt ist ein Projekt, ich will das nur ganz kurz an die Wand werfen, ein Projekt, wo es eben um Trendanalysen geht, um Workshops, Zukunftswerkstätten, also Zukunftskonferenz im Februar nächsten Jahres. Und am Ende sozusagen so dieses Ganze aus, Umfragen gibt es, wir haben eine Online-Befragung gemacht mit einer sehr großen Resonanz am Ende wird ein Aktionsplan stehen. Das ist zum als Hintergrund und jetzt zum Inhaltlichen. Wir haben das auch veröffentlicht, wenn Sie sich dafür interessieren sollten. Sie können diese Berichte über unsere Homepage runterladen oder auch gegen Geld erwerben. Also natürlich nicht über uns, sondern über den Verlag. So, jetzt die Idee, die damit verbunden ist, was heißt Trendanalysen? Wir haben dann unterschieden drei Trends, die sozusagen indirekte Einflussmöglichkeit vorsehen, demografischer Wandel, Wertewandel, soziale Veränderungen und solche, die zukunftsgestaltbarer erscheinen, nämlich Trends mit einer direkteren Einflussmöglichkeit. Und ich will jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, überhaupt, sondern ich will auf ein bestimmtes Ziel hinaus. Das dient jetzt eigentlich nur zum Warming-up, diese Beschreibung aus dem Norden, damit Sie sehen, wie ich jetzt ticke und worauf ich raus will. Nachher auch bei dem, was wir ganz konkret zum Thema soziale Nachhaltigkeit sagen. Wir haben dann zum Beispiel Folgendes gemacht. Wir haben ein Interaktionsnetzwerk der Trendanalysen mit den SDGs erstellt. Können wir jetzt auch nicht durchgehen. Sie ahnen schon, und das ist ein wichtiger Punkt, dass wenn wir uns auf das SDG-Thema einlassen, sind wir in einem holistischen Politikkonzeptionierungsfeld. Da hängt sehr vieles mit jedem, sicherlich nicht irgendwie natürlich alles mit allem, aber jeweils vieles mit vielen zusammen. Und das macht natürlich politische Gestaltung, operationalisierbare Indikatorenfindung nicht so einfach. Das heißt, man wird immer Exemplarisches heraus auswählen müssen. Worauf kommt es wirklich an? Was aber offen gesagt sehr schwierig ist, rauszufinden, was wirklich wichtig ist. Wir haben jetzt vor 4 Wochen Workshops gemacht, 2. Workshop, Zukunftswerkstätten, Szenario, Transfer, haben wir mal eine Methode eingesetzt, die haben wir noch nie gemacht, eine Methode, die sich gezielt mit dem Wesentlichen beschäftigen sollte. Und das Dumme war, das Wesentliche, was den Leuten einfällt, ist immer das, was sie schon kennen. Denen fällt beim Wesentlichen dummerweise nie was Zukünftiges ein. Das fanden wir interessant. Das ist bei beiden Zukunftswerkstätten so passiert, haben es auch ausgewertet. Es hat mich selber überrascht. Also dass selbst eine Methode, die wirklich so einen Wesentlichkeitsfokus hat, das nicht schafft. Und das ist ein Problem, auch für alle Zukunftsplanen. Die Zukunft ist etwas für uns, ehrlich gesagt, Unvertrautes, was ja nachvollziehbar ist, da sind wir ja noch nicht dort. Ja? Aber dummerweise treffen wir dauernd Entscheidungen, die die Zukunft gestalten. Und insoweit macht es ja Sinn, dass wir uns mit Zukunft beschäftigen. Und gerade Nachhaltigkeitsrat hat ja nun genau diese intertemporale Perspektive. Und deshalb ist das, fand ich das bemerkenswert. Es ist nicht so einfach, Zukunft zu konzipieren. Worauf ich raus will, wir haben dann eine Methode im Einzelnen egal, wir haben dann 4 Szenarien entwickelt in dieser ersten Runde. Und interessanterweise gab es dann, die haben wir dann verdichtet in einem Online-Prozess und jetzt nochmal danach, worauf ich raus will, wir haben dann Szenario 1, 2, 3, 4. Eines, ich lasse mal nur die oberste, im Einzelnen bedeutet das, dass die fetten Sachen sind. Im Grunde sind es zwei entgegengesetzte Szenarien. Eines ist Altenhilfe, also Zukunft bestehend aus Autonomie und das andere ist die Gegenteil, ist, Zukunft geprägt durch Egoismus und Gespaltenheit. Es war eine richtige Polarität, die wir herausgefunden haben und die wir auch mit den Leuten zusammen entwickelt haben, also auch sowohl in den Werkstätten als auch online. Worauf es rausläuft, das war interessant und deshalb habe ich es überhaupt an die Wand geworfen, weil wir dann herausgefunden haben in den Online-Befragen und in den Zukunftswerkstätten, dass das, was die Leute für wünschenswert halten, also Szenario 1 und 2 sind die Szenarien, die als wünschenswerteste gelten und Szenario 3 und 4 gilt als ganz wenig wünschenswert. Also ein eher radikal-liberales Szenario, was auf Egoismus setzt, was sozusagen auf Manchester im 21. Jahrhundert setzt. Ne? Das wollen die Leute gar nicht, aber das halten sie für wahrscheinlich. Und das ist interessant. Da muss man doch ins Grübeln kommen. Ja, da sind wir natürlich auch. Also ich habe das noch nie so klar gesehen wie in dieser Studie, dass sozusagen das Wünschenswerte und das Wahrscheinliche komplett komplementär sind. Genau umgekehrt. Das finde ich jetzt erstmal interessant, nachdenkenswert, für die Politiker unter Ihnen vielleicht nicht überraschend, aber trotzdem nicht uninteressant, glaube ich. Wir haben dann versucht, diese Szenarien zu verdichten und hier kann man das ganz gut erkennen, sozusagen die Wahrscheinlichkeit, die weniger, aber geringe Wahrscheinlichkeit adressiert man den eigentlich für wünschenswert gehaltenen Szenarien. Wir haben dann versucht, finale Szenarien zu definieren, 1 hoch 2, 4 hoch 3 und das will ich ganz kurz erwähnen, weil es interessant ist. Also die Idee ist, beim Szenario 1, das hat 90% Zustimmung gehabt, also eindeutige Zustimmung durch alle Gruppen hindurch. Generationenübergreifender kollektiver Gedanke, ein Grundeinkommen soll die Altersarmut abschaffen, ein erneuter Gesellschaftsvertrag soll die Altenhilfe prägen, es soll eine Grundsicherheit existieren, auch wenn bei präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen im Lebenslauf unterstützen. Und dann eine Reihe von Unterpunkten, die ich jetzt natürlich nicht vorlesen will. Die Folie können Sie ja später, die haben Sie ja auch, die können Sie ja den Leuten auch zur Verfügung stellen, wer es haben möchte. Das ist die eine Seite. Das andere Szenario, was aber als das Wahrscheinliche gehalten wird, nämlich eine Altenhilfe, die geprägt ist durch Individualisierung und den Rückzug des Staates. Das Soziale im Leben im ländlichen Raum leidet, der abgekoppelte Alte ist sozusagen das Bild. Der Generationenvertrag kann nicht eingehalten werden. Das smarte Zuhause, also technologisch aufgerüstete Zuhause, wird Trend. Das, was übrigens beim ersten Szenario auch eine große Rolle spielte, aber wo die Gestaltungsmöglichkeiten der Person eine ganz große Rolle spielen. Also was können die Leute selber gestalten bei diesem smarten Zuhause? Und die Idee sozusagen, dass Mobilität ist eine Dienstleistung, das Zuhause ist der Mittelpunkt. Im Grunde, man sitzt in seinem Zuhause und wird durch eine Marktgesellschaft gepampert und geöhnt. Das ist sozusagen das Szenario 4, was uns auch 10% der Leute, die wir befragt haben, gut findet. Das sind immer Leute gewesen, die beim ersten Szenario ein Trittbrettfahrersyndrom befürchtet haben. Sagten, wenn wir so einen allgemeinen Sozialstaat haben, dann gibt es Leute, die lassen es mitgehen, obwohl sie gar nichts dafür bringen wollen. Also die politischen Positionen sind nicht einfach zu verstehen, aber sozusagen das sind die beiden Gegenszenarien. Und was jetzt daran interessant ist, darum habe ich das als Hintergrund, als Einstieg gebracht, dass wir, wenn wir über solche langfristigen Perspektiven sprechen, mit widersprüchlichen Positionen rechnen müssen. Erstens mit widersprüchlichen Positionen in den Leuten selber und zweitens mit widersprüchlichen Positionen, was die Temporalhorizont betrifft, also den Erwartungshorizont betrifft. Das sind die beiden wichtigsten Punkte, die ich ansprechen will, weil die eine Relevanz haben auch für unsere Diskussion hier. Jetzt steigen wir ein, was ist eigentlich soziale Nachhaltigkeit? Und da habe ich gleich ein ganzes Buch dazu geschrieben. Das werde ich Ihnen, können Sie gerne hier haben zum halben Preis. Sozusagen ist meine Werbung. Sie können es auch bestellen. Müssen Sie auch gar nicht lesen. Es war nur ein Angebot. Ich habe mit der Frage, das ist eine Studie, die habe ich gesagt, unser Institut gemeinsam mit dem IASS und fürs IASS gemacht. Institut for Advanced Studies in Sustainability Sciences. Also in den nachhaltigen Potsdam, das frühere Töpfer-Institut, was jetzt von einem Direktorenteam geleitet wird. Und was sind die Fragestellungen? Die Fragestellungen, was ist soziale Nachhaltigkeit, will ich mal ein Beispiel der Fragestellung für ein Symposium anläuten, was wir in einigen Wochen in Potsdam mit dem ISS zusammen machen werden, genau zum Thema soziale Nachhaltigkeit. Aber die Fragen sind, glaube ich, so, dass man sie auch allgemein verstehen kann, jetzt nicht nur Wissenschaftler verstehen. Wir haben 4 Fragen unterschieden und einige davon möchte ich jetzt in den letzten 18 Minuten mit Ihnen noch besprechen. Der eine ist, was eigentlich das Verhältnis von Wohlfahrtsregime und Umweltregime. Also Wohlfahrtsregime ist ein Begriff, der viele von Ihnen überhaupt noch nie gehört haben. Ich werde gleich darauf eingehen. Das ist ein Begriff aus der Sozialpolitikforschung, der vergleichenden Sozialpolitikforschung. Und gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Sozialstaat, dem Wohlfahrtsstaat, der ja in den entwickelten Gesellschaften heutzutage außerordentlich einflussreich ist, und dem Umweltstaat? Gibt es einen Zusammenhang dazu? Und welchen? Zweite Fragenkomplex ist sozusagen, welche Rolle spielen außersozialwissenschaftliche Perspektiven in der Forschung zu sozialer Nachhaltigkeit? Also trägt soziale Nachhaltigkeit auch zu mehr Interdisziplinarität bei? Und zwar in einem Punkt tut es sie sicherlich, weil der Fokus soziale Nachhaltigkeit dazu beigetragen hat, dass mehr Sozialwissenschaftler sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. In diese Richtung schon. Das war ja früher nicht so gewesen, ist übrigens heute ganz gewichtig. In internationalen Nachhaltigkeitsdiskussionen sind weitaus mehr als die Hälfte der Beiträge mittlerweile von Sozialwissenschaftlern verfasst. Da hat sich eine große Verschiebung in den letzten 5 bis 10 Jahren ergeben. Der dritte Punkt, welche politischen Verwendungszusammenhänge des Konzepts soziale Nachhaltigkeit lassen sich eigentlich beobachten? Und kann man sozusagen mit diesem Konzept einen Beitrag zur Entwicklung einer neuen gesellschaftspolitischen Arena auf der Grundlage von SDGs und Menschenrechten leisten? Das ist die Frage. Die hatte ich für wirklich relevant. Und die ist natürlich eine Frage, die man schnell durch parteipolitische Zuordnungen kaputt machen kann. Da kann ich Sie gleich mal trösten, wir werden gleich dazu kommen, egal welcher Partei Sie angehören. Sie können auf jeden Fall für soziale Nachhaltigkeit sein. Sie werden es nur mit einem unterschiedlichen Aroma machen, natürlich, mit unterschiedlichem Engagement. Aber Sie können auch in derselben Partei sein und machen es trotzdem mit unterschiedlichem Engagement. Also von da ist es also kein parteipolitisches Paradigma, auch wenn natürlich die eine oder andere Partei diesem Paradigma näher steht. Und wie lassen sich Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit empirisch messen? Welche Indikatoren sind hier angemessen? Wie lassen sich Ergebnisse interpretieren? Dabei werden wir vor allem in eine Diskussion eingehen. Da wollte ich jetzt Ihnen, weil Sie haben ja mit diesen 60 Zielen etwas vorgelegt, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wo Sie jetzt da richtig stehen. Und ich würde mir jetzt nicht anmaßen, in einem Impulsvortrag eine Bewertung Ihrer Ziele zu sagen. Also ich finde Ziel 54 besonders toll. Und dann sind da die 3, die da schon immer dagegen waren, gleich sauer am Anfang. Das wollte ich vermeiden. Also ich werde jetzt im Einzelnen nachher in der Diskussion natürlich darauf eingehen. Was heißt das eigentlich? Und da schauen wir uns mal das an, was ich gerade angesprochen habe, Wohlfahrtsregime und Konzeption sozialer Nachhaltigkeit. Das ist jetzt ein kompliziertes Thema, meine Studenten fluchen da immer drüber, weil sie das lernen müssen. Und selbst im Master haben sie es noch nicht kapiert, weil es so einfach ist. Es ist so einfach. Also Wohlfahrtsregime ist nichts anderes als ein Steuerungs- theoretische Betrachtung aus der internationalen Regimeforschung, der Politikwissenschaften und von Gösta Esping Andersen auf die Sozialpolitikforschung übertragen. Da geht es um die Frage, können wir feststellen, wie Gesellschaften eigentlich gesteuert werden? Und ich habe das ein bisschen adaptiert, in einem Buch, das habe ich vor ein paar Jahren geschrieben, bei Rowohlt Sozialpolitik. Und da habe ich das mal vertieft. Das will ich jetzt nicht, ich will nur aufs Ergebnis eingehen. Das Ergebnis ist zu sagen, dass wir 4 verschiedene Steuerungsprinzipien in der modernen Gesellschaft haben, nämlich den Markt, den Staat, die Gemeinschaften, die Familie als Steuerungsprinzip und die Menschen- oder Grundrechte, also ein ethisches Prinzip. Wir haben 4 Grundprinzipien, das müssen wir jetzt natürlich diskutieren, begründen. Vertrauen Sie mal ein bisschen darauf, dass es nicht ganz dumm ist, was wir da überlegt haben. Ja, es gibt aber Kollegen, die ich sehr schätze, die halten das ganze Konzept für Schrott. Die sind gegen Wohlfahrtsregime-Konzept, weil es so tun würde, als ob ich von außen auf eine Gesellschaft blicken kann. Und selbstverständlich kann ich von außen, natürlich kann ich das. Ich kann auch von außen auf meinen PC blicken. Ja, also ich jedenfalls kann das hier. Ne? Ja, ich muss da nicht drin sein. Ich kann sozusagen sehr wohl versuchen, mal auf Zeit einen objektiven Standpunkt einzunehmen. Als Wissenschaftler muss ich das auch. Und dann stellen wir fest, dass die verschiedenen Wohlfahrtsregimekonzepte, das sind nämlich die klassischen, die es gibt, liberal, sozialdemokratisch, sozialistisch oder konservativ, die klassischen Paradigmen. Und da habe ich noch ein 4. hinzugefügt, ich nannte das garantistisch. Das habe ich mit einem Kollegen entwickelt, der in Schweiz damals Schweiz-Präsident des Schweizer Vereins für Sozialpolitik war. Und da haben wir die Schweiz adressiert als ein weich garantistisches Regime. Gemeint ist damit ein Regime, was sehr stark auf die Menschen- und Grundrechte abhebt. Die Schweiz ist nur weich, das muss man deutlich machen und ist auch verletzlich, nichts kann nicht revidiert werden. Deutschland war, werden Sie in ein paar Wochen sehen, Babylon war mal eine Weile lang ein demokratischer Staat, ein paar Jahre später war es das nicht mehr. Ja? Also zwischen 1929 und 1933 hat sich viel verändert. Also insoweit soll man sich nichts so tun, als ob eine einmal gewonnene politische Situation für immer konserviert bleibt. Das ist nicht der Fall. Also wir haben aber 4 Grundprinzipien und sozusagen der Grundgedanke, das Entscheidende ist vor allem die dominante Fokussierung auf Markt, Staat und wie ich das nenne, Moral und Ethik. So, und jetzt ist die Frage, gibt es denn sowas auch, hat es was irgendwas mit dem Nachhaltigkeitsthema zu tun? Und ich meine, ja. Ich habe das nämlich mit 4 Konzeptionen sozialer Nachhaltigkeit in Beziehung gesetzt, auf die ich gleich im nächsten Schaubild eingehe, nämlich einem skeptischen Konzept, einem eher engen Konzept und einem eher internalen und einem weiten Konzept. Das erläutere ich jetzt hiermit im nächsten Schaubild. Und zwar habe ich jetzt hier diese 4 aus der vorigen Schaubild nochmal rausgegriffen und mal unterschieden. Und zwar zum einen, was ist eigentlich Nachhaltigkeit, also was versteht man darunter? Und der skeptische Nachhaltigkeitsvertreter, der sieht Nachhaltigkeit im Wesentlichen als eine Nachhaltigkeit ökonomischer Funktionalitäten. Der ist vor allem natürlich auch ein Vertreter des ökonomischen Nachhaltigkeits, ist natürlich dafür. Und Beispiele dafür sind Generationengerechtigkeit. Ein Klassiker ist Kollege Raffelhüschen von der Uni Freiburg, der sich mit Generationenbilanzen beschäftigt. Natürlich beschäftigt er sich mit Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit ist da eben ein Fokus, der sich vor allem auf ökonomische Funktionalitäten konzentriert. Ja? Und natürlich möchte diese Position, das ist klar eine klassische liberale Position, möchte möglichst nicht zu viel öffentliche Investitionen, auf keinen Fall Verschuldung, schwarze Null. Wobei man sagen muss, die Realität ist natürlich völlig skurril. Das sehen Sie gerade in den USA, wo liberale Politiker, angeblich wirtschaftsliberale Politiker, schon die nächste große Verschuldungswelle einläuten. Also das heißt natürlich nicht, dass die Positionen auch so umgesetzt werden. Bestimmte Sachen werden ideologisch vertreten, weil sie halt irgendwie passen, aber gehandelt wird ganz anders, weil konkurrierende Ziele möglicherweise wichtiger sind. Man möchte halt mal wieder einen Krieg führen zum Beispiel. Dann ist der Sparziel schon wieder eine Weile verschwunden. Dann fantasiert man sich irgendwelche Eroberungen, die das Ganze und so weiter. Also skeptisches Verständnis, das ist nichts Neues, aber das gibt es. Ein skeptisches Verständnis, also im Grunde meint man es eigentlich nicht ernst. Leute, die diese Position vertreten, sagen, oh, das ist alles political correctness. Im Grunde, wenn man ehrlich ist, sollte man das Wort nachhaltiger besser nicht in den Mund nehmen. Lieber eine beständige Politik oder eine vernünftige Politik. Ein enges Konzept, Sie ahnen schon, das habe ich Ihrer sozialdemokratischen Position zugeordnet, das meint, Nachhaltigkeit ist im Grunde eine Konfliktreduktion und Umverteilungsprojekt. Das ist Nachhaltigkeit. Beispiele dafür sind vertikale Verteilungsgerechtigkeit, das ist das Wichtigste. Wie schauen wir, dass bei der Energiewende zum Beispiel die sozial Schwächeren nicht benachteiligt werden? Ökologische Nachhaltigkeit ist aber auch die noch linkere Variante davon, Vertreter zum Beispiel Stefan Lessenich, für die ist sozusagen Nachhaltigkeit eben eine Kritik des Kapitalismus, nämlich die Kritik der Externalisierung Gesellschaft im Gewande der Nachhaltigkeit. Aber eigentlich will man den Kapitalismus kritisieren. Beziehungsweise man sieht den Kapitalismus auch als Problem. Das ist teilweise auch sehr ehrenwert. Und die Idee, das Programm ist meist eine ökologische Modernisierung. Bei diesem engen Konzept von Nachhaltigkeit. Sozialer Nachhaltigkeit. Ein internales Konzept ist ein Begriff, den Sie, der habe ich mir ausgedacht, mir fiel nichts Besseres ein. Gemeint ist damit, dass man Nachhaltigkeit als ein internales Konzept des Sozialen versteht. Das ist klassisch für die konservative Position, die sich damit beschäftigt. Die Idee ist, Nachhaltigkeit soll eigentlich dem Erhalt und der Reproduktion gemeinschaftlicher Kernsysteme der Gesellschaft dienen. Der Familie, je nachdem, wo man sich befindet, einer korporatistischen Ordnung, der Nation selbstverständlich auch. Nation ist immer eine tolle Sache. Wir sehen gerade, es ist manchmal auch ein Konflikt, wie wir es in Spanien gerade sehen oder in Schottland. Also was ist jetzt gerade als Nation en vogue, wo man gerade ist. Aber grundsätzlich gemeinschaftliche Systeme, das ist die Idee. Also gar nicht im Prinzip Nachhaltigkeit ist eigentlich echt ein soziales Konzept in diesem Verständnis. Nicht so sehr ein Konzept, was mit Umwelt zu tun hat. Wird aber jetzt dahin transferiert aus diesem konservativen Denkmodell. Beispiele dafür sind nachhaltige Vermögenskultur, Good Governance, gute Regierung, wollen Konservative sehr wohl auch. Commons, Gemeingüter, da sind Konservative, gerade die Freiburger Schule ist ja eine ordoliberale Schule, hat ja einen traditionellen Fokus auf Gemeingüter. Last but not least, Green Growth. Das ist durchaus auch eine Vorstellung, die im Konservativen eine Rolle spielt. Im weiten Verständnis von Gesellschaft, von sozialer Nachhaltigkeit, versteht man Nachhaltigkeit insgesamt als eine Art gesellschaftliches Transformationsprojekt. Lädt es natürlich damit mit vielen Erwartungen auf und natürlich auch mit vielen Scheiternsmöglichkeiten. Die Idee ist, soziale Grundrechte ins Zentrum zu rücken, eine umfassende Partizipation der Bürger zu organisieren. Die SDGs sind aus meiner Sicht ein typisches Programm weiter soziale Nachhaltigkeit in ihrem Gesamtanlage und Wachstum von Qualitäten. Also man ist nicht gegen Wachstum, jemand ist nicht die Vernünftige unter der Position, aber man schaut immer auf den Qualitätsfokus dabei. Also so würde ich es mal sehr vereinfacht zusammenfassen. Wir gehen das Ganze noch eine zweite Betrachtung, ein bisschen leicht verschoben, aber damit es deutlicher wird, man kann es sagen, es ist ein Methodikprojekt, die soziale Nachhaltigkeit. Methodisch, das geht um einen holistischen Denkansatz, gerade die SDG-Interaktionen sind ein Klassiker für so ein Problem, für ein Methodenproblem. Kann man jetzt runterbuchstabieren, Evaluationsmethoden und so weiter. Aber das ist so, wenn Sie anschauen, die SDGs mit ihren 169 Unterzielen, mittlerweile 350 Indikatoren, die von den nationalen Statistikämtern nachgehalten werden müssen, ein riesen Verwissenschaftlichungsprojekt auch. Der zweite Punkt ist auch ein Gesellschaftsprogramm in sozialer Nachhaltigkeit. Es ist nämlich im Kern auch eine Kritik der Externalisierung. Da möchte ich noch eine Anmerkung bringen, weil jetzt in dieser Darstellung taucht jetzt diese Vierer-Symbolik von vorher schon gar nicht mehr auf, die ja mit politischen Positionen verbunden ist. Warum? Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen flapsig formuliert, aber Sie sind ja ein Beirat für einen Gemeinderat. Im Gemeinderat sitzen ja irgendwie auch Politiker, wenn auch die lokale Ebene, sage ich mal, so ein bisschen bodenständiger ist meistens. Ich war auch lange Jahre Stadtrat. Das heißt, ich persönlich kann für mich sagen, von mir sind alle Positionen in mir. Also ich habe einen Teil, der ist liberal in mir. Da könnte ich FDP-Mann sein. Oder Frau jetzt nicht, aber Mann könnte ich sein. Ja? Und dann ist ja nicht alles beliebig. Bin auch Sozialist, Sozialdemokrat, natürlich bin ich das ein Stück weit. Man kann nicht anders, das Herz schlägt eben links, das wissen wir. Ich bin aber auch konservativ. Ja? Ich bin katholisch groß geworden, ich bin auch für sehr vieles konservativ, ich bin natürlich auch Garantist. Jetzt, dass ich parteipolitisch auch eine persönliche Zuordnung habe, tut es da mal nichts zur Sache, habe ich natürlich auch. Aber ich bin auch Garantist, weil ich ein Menschenrechtsmensch bin und weil ich für Programme bin, die mit diesem Konzept verbunden sind. Und es geht aber, glaube ich, sehr vielen Leuten so. Das ist keineswegs so, dass die Leute, das typische Symptom für den Menschen, glaube ich, insgesamt und in der Moderne noch mehr, ist die Mischung. Wir sind nicht, die wenigsten von uns sind rein. Das sollte man, die ordentliche Nachricht, ich nehme Leute wie Sie, die ein bisschen im Leben drinstehen, die wissen das. Sie müssen die Menschen mit ihren verschiedenen Seiten, in dem Fall mit AI, Seiten anzuschlagen verstehen. So, und methodisch, also SDG-Interaktion, gesellschaftlich ist es eine Kritik der Externalisierung und ein Versuch, eine Gesellschaft, eine Internalisierungsgesellschaft, habe ich in meinem Buch genannt, genau aus dem Grund. Schaffen wir das überhaupt, zu schauen, dass wir die Probleme da, wo sie entstehen, auch da gelöst werden? Dass wir nicht immer suchen, finden wir irgendjemanden, dem wir unsere Probleme aufdrücken können. Das ist nicht so einfach. Der Mensch neigt zur Projektion. zur projektiven Internalisierung. Wir leiden zu lauter Eigenschaften, die nicht angenehm sind. Die wenigsten von uns sind kleine Götter. Und selbst bei den, wenn wir Götter hätten, bei einem Gott geht es ja noch, da wissen wir, dass er gut ist, aber wenn wir mehrere Götter hätten, sind wir ein paar Böse dabei. Also das heißt, wir haben das Problem, dass wir sozusagen, die Externalisierung ist halt ein Abwehrmodus, ist eine Form, mit der wir auch vieles uns einfacher machen. Also wer von Ihnen, der sein Leben noch nie externalisiert hat, der möge die Hand heben, das würde sich ja keiner die Hand heben. Das geht gar nicht anders. Das ist also, vor dem Problem steht jede Gesellschaft, und wie kriegt man das sozusagen durch gute Steuerung organisiert? Und eben eine der Ideen ist Garantismus, das ist die Idee der Aufhebung, also als Aufhebung dieser klassischen Polaritäten und die Menschenrechte und die Commons. Das ist meiner Meinung nach gesellschaftlich ein zentrales Ding. Also wir müssen eine soziale Nachhaltigkeit als Programm meint Menschenrechte und es meint sozusagen Commons, es meint Gemeingüter, da ist auch eine konservative Seite drin. Und auf der Politik wiederum Ebene meine ich, dass soziale Nachhaltigkeit ein Innovationsprogramm ist. Und da gibt es ja diesen schönen Begriff, das ist ganz gut, die Älteren unter Ihnen wissen noch, dass die geistig-moralische Wende 1981, 83 bei den Linksliberalen keinen guten Ruf hatte. Aber mittlerweile hat Wende wieder einen besseren Ruf, durch die Energiewende, dank an Frau Merkel. Das heißt, also wir haben auch andere Begrifflichkeiten, Agrarwende zum Beispiel, diesem Jahr eine schöne Studie von Greenpeace herausgekommen. Sozialwende gibt es als Begriff noch nicht, aber warum eigentlich nicht? Darüber nachdenken, Sozialwende. Also für mich ist ein Grundeinkommen ein Teil einer Sozialwende. Man muss natürlich gucken, welches Grundeinkommen, wie genau. Generell ist das Programm, meine ich, bei sozialen Nachhaltigkeit eines, das auf Anreize setzt. Und es ist schön, dass gerade mit Richard Thaler, einer der Pioniere des Nudging, Nobelpreis bekommen hat und dadurch auch Anerkennung bekommen hat. Wie kriegt man einen sozusagen nicht befremdenden Paternalismus hin? Also wie kriegen wir Selbstbindung hin? Selbstbindung. Ohne Selbstbindung geht es nicht. Wer von Ihnen mal morgens schon gerne länger liegen geblieben wäre, also bei mir ist es jedenfalls so, ich bleibe morgens sehr viel gerne morgens lieber, aber da muss ich zu einem Vortrag nach Freiburg, also muss ich aufstehen. Ja? Und so ist es, wir binden uns mit irgendwelchen Verpflichtungen selbst und das ist nicht nur schlecht. Das wissen wir seit Freud, das wissen wir seit dem Neuen Testament, Luther sowieso war ein großer Freund der Selbstbindung. Also wir müssen uns sozusagen, die Schia ist voll von Selbstbindung und Selbstfesselungen, wie auch immer. Positive Migration, last but not least. Auch das Thema Migration ist beim Nachhaltigkeitsthema ein unterschätztes Thema. Ich halte es für ein zentrales Thema und ein schwieriges Thema. Auch da will ich jetzt, ich sage, wir haben schon positive Migration, das heißt natürlich nicht, dass jede Migration positiv ist. Das meine ich damit. Aber man kann sie als ein positives Konzept sehen. So, wir sind schon, wir neigen uns langsam dem Schluss zu. Ich wollte die Zeit einhalten. Jetzt gehen wir zur Stadt. Sozial nachhaltiger Städte. Ich habe über die Frage mal in diesem Büchlein nachgedacht, ein Kapitel geschrieben über Städte und soziale Nachhaltigkeit. Sie wissen ja, es gibt dieses berühmte WBG-Gutachten aus dem letzten Jahr, was ich sehr empfehlen kann. Es gibt einschlägige Schriften der Vereinten Nationen, die sich mit der Frage der Stadtentwicklung in den nächsten 50 Jahren beschäftigen. Wir haben es vor, also mit dem sozusagen dem Umzug, der große Umzug in die Städte, heißt es da ja. Und als ich vor das Glück hatte, im Rathaus zu sein und mir anzuschauen, wie sich allein Freiburg in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat, dann sehen Sie schon, das ist sozusagen die Expansionsneigung der Städte ist gigantisch und die wird nicht nachlassen. Was viele Gründe, trotz Landlust. Das heißt, wie kann aber die Stadt selber auch ein grüner Ort sein, ein grüner Raum sein? Freiburg ist da wirklich ein Vorbild. Ich kann Sie loben, aber Sie können natürlich noch mehr Vorbild werden, deshalb sitzen Sie ja da. Sie wollen ja nicht aufgeben. Das heißt, also wie kann man das machen? Wie kriegt man das hin? Und da ist, meine ich sozusagen, eine grüne Stadt nachhaltiger, nur wird es eher eine Dystopie zwischen Megalopolis und Slum. Das sind die Themen. Also Sie sind ja unendlich weit weg vom Megalopolis hier, muss man schon sagen, aber auch vom Slum, zum Glück. Ja? Insofern ist Freiburg sozusagen als eine Mittelstadt. Mittelstadt kann man das sagen, kleine Großstadt, irgendwie sowas. Ne? Also das ist ja noch ein Rahmen, wo man sich noch kennen kann. Das sind ja einige dieser Städte in Deutschland, das sind gar nicht wenige. Ich wohne bei Bonn, ja, das ist auch so ein Städtchen. Ja, oder weiß ich, Erfurt, Kiel, all diese mittleren, kleinen Großstädte im Grunde. So, aber die Frage ist sozusagen, also wir haben eine Reihe von Dingen untersucht, mein Ergebnis ist, es gibt keine einfache Antwort. Ja, es gibt auch eine Menge Chancen, dass die grüne Stadt keine Utopie bleiben muss, aber die Voraussetzungen sind soziale Innovationen. Weil ich glaube, dass die Form der Stadt in Frage gestellt werden muss. Und dazu gibt es ein paar Ansätze. Ich greife zum Abschied noch zwei heraus. Einer sozusagen SDG selber. Ich habe hier aus dem ICLAI Briefing heraus, das kennen Sie ja, das ist ja hier in Freiburg sitzt es ja, das brauche ich natürlich nicht vorlesen. Ich würde es nochmal an die Wand werfen, um deutlich zu machen, natürlich ist die Stadt selbst ein Thema in den SDG. Nicht nur, dass die Städte die SDGs verwenden, sondern die Stadt selber ist ein Thema da drin. Und deshalb möchte ich jetzt zu meinem letzten Gedanken kommen. Der ist ein bisschen provokativ. Den könnte man, müsste weiter vertiefen. Ich will es nur mal andeuten. Aber die Andeutung ist vielleicht schon interessant. Sie kennen vielleicht diese Begrifflichkeit, wer von der Stadtentwicklung tätig ist, weiß das. Strukturschwach, manchmal spricht man auch von strukturstark. Selten, aber kommt vor. Ja, ich habe da mal, und mittlerweile ist es so, dass man strukturschwach meint eigentlich Schrumpfung und strukturstark meint wachstumsorientiert. Und im Kern, wenn Sie die ganze Forschung dazu anschauen, Stadtregionalforschung, meint man mit ökonomische Indikatoren. Und damit ist, wenn also diese Achse strukturschwach, strukturstark thematisiert wird, dann meint man darunter Nachhaltigkeit als ökologische Modernisierung. Bestenfalls. Nicht zwingend, aber bestenfalls. Und dann ist mir aufgefallen, hat mir die Bundestagswahl dazu beigetragen, vielleicht müsste man noch einen anderen Begriff verwenden. Ich bin gerade dabei, das in einem längeren Text zu vertiefen, aber einen Gedanken will ich mal präsentieren zum Schluss. Nämlich, es gibt ja vielleicht auch kulturschwache und kulturstarke Regionen. Und da fällt mir auf, dass nämlich dann die ganzen anderen Dimensionen in Betracht kommen, die ich vorher sozusagen, die vorher thematisiert habe, die aber die gerne übersehen werden. Da habe ich meine vier gesellschaftlichen Dimensionen, denen auch diese Mentalitäten korrespondieren. Nämlich die Frage der wirtschaftlichen Kultur. Das, wirtschaftliche Kultur ist mehr als nur einfach Wachstum oder Schrumpfung. Ja, gibt es sowas wie Vertrauen? Gibt es eine Internalisierungsneigung in der lokalen oder regionalen Ökonomie? Oder ist man munter bereit, sozusagen drumherum es als Kolonie zu nutzen? Die politische Kultur. Ist es eine Kultur, die von Fairness und Respekt geprägt ist? Ja oder nein? Das ist eine zentrale Frage für Nachhaltigkeit. Kulturstark ist gemeinschaftliche Kultur ebenfalls. Gibt es sowas wie Sozialkapital, was man auch pflegt? Nicht jedes Sozialkapital ist gut, selbstverständlich nicht. Mafiosi bauen sehr hohes Sozialkapital auf. Also deshalb ist ja auch, da muss man sehr, auch da hinschauen. Aber tendenziell ist eine Gesellschaft mit hohen Maßen Sozialkapital ist jedenfalls eine, die in der Regel auch wirtschaftlich erfolgreicher ist. Und last but not least eine Sinnkultur. Gibt es sowas wie eine Werte, eine Vielfalt von Werten, die auch gepflegt werden? Hat es einen Stellenwert in der Gesellschaft oder ist der Hauptwert sozusagen das Geld? Ja, oder die politische Macht? Das sind Fragen, die man sich stellen kann. Mit diesen Fragen ende ich. Wir können in Diskussion einsteigen. Ich habe die Zeit 2 Minuten überzogen. Ich entschuldige mich dafür. Bis dann.